Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation.
Herzlich willkommen zum Digitalen Unternehmermut Podcast. Mein Name ist Ulf Valentin und ich habe heute zu Gast denjenigen, der verantwortlich ist für die digitale Transformation bei Coroplast, Jerome Panke. Er ist Digital Transformation Officer. Ja, und wir haben uns ausführlich darüber unterhalten, wie man digitale Transformation in einem traditionsreichen, herstellenden Unternehmen denn gestalten kann. Was sind denn so die Felder, die man bespielen kann? Welche Methodiken kann man anwenden? Was bedeutet das für die Organisation? Welche Rolle spielt Agilität oder Projektmanagement ganz generell? Und ja, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und ihr könnt euch auf jeden Fall auf spannende Insights freuen. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Jerome, in unserem Podcast.
Herzlich willkommen, danke.
Ja, schön, dass du da bist und ich würde direkt einsteigen mit der Frage, was bedeutet Digitalisierung für dich?
Das ist eine sehr schöne Frage. Digitalisierung bedeutet eigentlich, dass ich direkt eine Unterscheidung machen würde. Und zwar Digitalisierung selber bedeutet nur vom Analogen zum Digitalen. Also ich habe die ganze Zeit irgendwas auf Papier geschrieben und stelle jetzt fest, das kann doch irgendwie ein Computer auch ganz gut. Brauche ich eigentlich dieses Blatt Papier? Kann ich irgendwas machen, dass ich dieses Blatt Papier entweder abfotografiere, dann ist es auch schon digitalisiert, oder dass ich diesen Prozess umstelle. Meistens wird aber eben halt, wenn man auf Digitalisierung geht, deswegen am Anfang auch das mit der Unterscheidung, wird gesagt, Digitalisierung, das ist gleichzeitig auch digitale Transformation. Und ich könnte jetzt da auch schon mal drauf eingehen gleich, aber vom Grundsätzlichen her würde ich also sagen, Digitalisierung ist nur das Analoge zum Digitalen machen.
Okay, dann kannst du uns, bevor wir vielleicht dann in die Praxis einsteigen, kurz einen Überblick geben. Du bist ja bei Coroplast, dass wir so ein bisschen eine Ahnung davon haben, was Coroplast eigentlich macht und was auch Coroplast sozusagen für dich ausmacht.
Coroplast ist ein Hidden Champion, würde ich es formulieren, aus dem Bergischen Land. Wir sind im Wuppertal und Coroplast hauptsächlich liefert an die Automobilindustrie. Wenn man den Wagen aufmacht, vor allen Dingen auch deutsche Fabrikate, dann findet man eigentlich sehr viel von Coroplast. Unter anderem macht Coroplast sogenannte Tapes, also Klebebänder, die verarbeitet werden, die dafür sorgen zum Beispiel, dass die Kabel zusammenhalten, die wir im Auto haben, oder auch, dass die Kabel, wenn sie irgendwo scheuern würden, dass sie geschützt sind, auch für Vibrationen. Auf der anderen Seite macht Coroplast auch Hochvoltkabel, also allgemein Elektrokabel, aber im speziellen Hochvoltkabel, also für die E-Mobilität, sorgen sie dafür, dass der Strom sowohl von der Steckdose ins Auto kommt, wie aber auch eben halt vor allen Dingen im Auto verteilt wird. Was eben ganz wichtig ist, dass da auch gute Kabel eingesetzt werden. Also die Qualität ist auch nochmal zusätzlich eine sehr gute. Und zum Schluss führen sie theoretisch, wenn man das eben halt auch möchte, das ist der dritte Business Unit, den wir haben, führen sie die Klebebänder und die Kabel zusammen, so sogenannten Kabelbäumen. Das sind bis 70 Kilo große Pakete mit allen möglichen Kabel, die sie dann in dem Auto verteilen. Wir haben eine Spezialisierung auf Radkästen, aber wir können natürlich im ganzen Auto das verteilen, wenn da der Wunsch nach ist. Das im Großen und Ganzen stellen wir in Wuppertal und an mehreren Standorten weltweit, von Amerika bis China, von Polen bis Tunesien stellen wir diese Produkte her.
Danke. Das ist ja mal wieder ein Beispiel für einen Hidden Champion, der sehr physische Produkte hat, die essentiell sind für die Weiterverarbeitung, auch die Qualität. Jetzt hast du eben gesagt, Digitalisierung bedeutet für dich von analog ins Digitale. Wie kriege ich denn jetzt so einen Kabelbaum und alles drumherum, die ganze Wertschöpfungskette ins Digitale, so aus deiner Sicht?
Genau, also das ist genau dieses Spannende, warum ich auch ganz am Anfang schon gesagt habe, na, Digitalisierung, wenn wir darüber sprechen und digitale Transformation, da gibt es für mich gewisse Unterschiede. Also in der digitalen Transformation gehört die Digitalisierung rein, aber die Digitalisierung ist nicht die digitale Transformation als Ganzes. Und bei dieser Firma, bei diesem, wo ich arbeite, bei der Firma, bei dem Unternehmen, sieht man es sehr gut. Also es ist nie der Gedanke dahingehend, dass man sagt, so, ich habe jetzt da ein Kabel und jetzt mache ich dieses Kabel irgendwie digital und dann fließt der Strom über den Äther oder sonst irgendwas, was ja vielleicht auch irgendwann noch möglich ist. Sondern der Gedanke ist eher, wie können wir das Produkt so verbessern, dass es also einen Mehrwert bietet. Und eine Antwort, das Beispiel ist ein digitaler Zwilling. Es gibt das Projekt Catena X, das ist von sehr vielen Unternehmen und wir sind auch Teil davon, beziehungsweise wir machen eben halt auch da nochmal mit der Arena 2036, das ist eben in der von der Uni Stuttgart, machen wir Projekte, um eben diese sogenannte digitalen Zwilling aufzubauen für die Automobilindustrie und auch eben halt darüber. Was bedeutet das? Was ist eigentlich ein digitaler Zwilling, wird jetzt natürlich die Frage sein, weil das nämlich tatsächlich die Frage beantwortet, Digitalisierung. Das bedeutet, dass man ein physisches Produkt, nehmen wir also wieder das Kabel, das überträgt man gewissermaßen in die digitale Welt. Man bildet es digital nach, aber nicht indem, dass man das jetzt dann als 3D-Modell hat und es dann irgendwo anders einsetzen kann, sondern wir sorgen dafür, dass dieses Modell durch zum Beispiel Sensorik oder durch irgendwelche Zusatzsachen, kann ich gleich auch gerne nochmal etwas tiefer eingehen, einen Mehrwert entwickelt, eine Zusatzinformation bekommt. Also, wir produzieren ein Kabel und am Anfang gucken wir, ob das Kabel die richtige Dicke hat. Zwischendurch gucken wir mal, ob es eine richtige Dicke hat in der Verarbeitung und am Ende gucken wir, ob es die richtige Dicke hat. Dadurch, dass wir eine Sensorik einsetzen und diese Massen an Daten sammeln können, können wir eben permanent zu jedem Millimeter oder Mikrometer können wir schauen, ob dieses Kabel die richtige Dicke hat, ob es die richtige Zusammensetzung der Art hat, ob es die richtige Temperatur hat, ob es das richtige Innenleben hat, also nicht nur die Kabel als solches die Dicke hat, sondern auch, ob das Kupferkabel die richtige Dicke hat oder ob das Kupferkabel immer noch in der Mitte des Ganzen ist. Und das über die gesamte Wertschöpfungskette können wir so etwas kontrollieren. Und auch das ist eben halt Teil des digitalen Zwillings, weil durch die Zusatzinformationen, die wir jetzt bekommen, haben wir also, wie gesagt, ein digitales Modell mit die richtige Temperatur, die richtige Art. Und wenn wir das jetzt weitergeben an den Verarbeiter, dann weiß der Verarbeiter zum Beispiel, oh, okay, hier kommt jetzt ein Kabel, da ist die Dicke etwas abweichend, kann ich vielleicht irgendwo anders besser einsetzen. Oder da ist eben halt der Kupfer mit der und der Temperatur eben halt durchgeleitet worden. Ach, das bedeutet, wenn ich da eben eine Biegung einsetze, dann mache ich das wohl oder nicht. Jetzt bin ich übrigens nicht der Experte für Kabel. Das heißt also, eventuell könnte es sein, dass Kollegen sich das anhören und denken, oh Gott, nee, so funktioniert das in dem Sinne nicht. Aber es soll ja nur ein Bild erzeugen, warum ein digitaler Zwilling nicht einfach nur ein Abbild von 3D ist. Und wir können aber auch diese Information zurückgeben an den vorherigen Produzenten. Wir können also dem vorherigen Produzenten sagen, wir haben jetzt hier 1000 Meter, 2000 Meter Kabel hergestellt. Und das ist die Schwankung in den Kupferbereich. Könnt ihr da eben halt etwas machen? Wir haben einen Toleranzbereich, den halten wir auch ein, den haltet ihr auch ein. Aber dieser Toleranzbereich, der wird so und so häufig eben halt erzeugt. Oder das ist das Problem mit unserer Maschine. Wir müssen zum Beispiel eben halt mehr Energie erzeugen, um eure Toleranzgrenze, die ihr zwar einhaltet, aber um die noch besser zu justieren, müssen wir viel mehr Energie oder viel weniger Energie erzeugen. Viel weniger ist super, aber viel mehr ist eben halt schlecht. Also wir haben auch hier den Nachhaltigkeitsaspekt, den wir plötzlich auf eine andere Art und Weise betrachten können. Und so können wir eben halt bei dem Hersteller, von dem wir beziehen, das Produkt verbessern. Wir können aber auch eben halt zu dem, der uns das abkauft, nachweisen, dass wir ein besseres Produkt haben, was genau ihren Toleranzen entspricht. Und das können wir dann eben halt minimieren. Ist jetzt, wie gesagt, auf eine gewisse Art und Weise ein fiktives Modell, wie ich es gerade schon gesagt habe. Die Kollegen werden vielleicht denken, oh, interessant, so machen wir das also. Aber es geht eben halt nur darum, um zu erklären, es bleibt das physische Modell, es bleibt ein Kabel. Solange wie wir noch, wie gesagt, Strom nicht über den Äther schieben können, ist das sicherlich ein wichtiges Produkt. Aber dadurch, dass wir mehr zusätzliche Informationen haben, bessere Informationen haben, können wir die Produktion verbessern und aber auch den Kunden ein besseres Gefühl geben für die Qualität, weil sie zu jeder Zeit nachgucken können, was ist eigentlich mit dem Kabel los? Ach, hier habe ich die Information, spiele ich zurück. Jetzt können wir daran Optimierungen machen.
Ja, vielen Dank. Also die Idee ist es im Prinzip, durch Digitalisierung Mehrwerte zu erzeugen, die man eben nutzen kann für seine Kunden oder auch für die Verbesserung der Wertschöpfungskette, Effizienzen heben oder Nachhaltigkeit. Das sind so Schlagthemen. Jetzt ist es ja so, das ist ja noch relativ produktnah und zwar sehr hilfreich. Und jetzt vielleicht mal so ein bisschen als Jerome, der ja vorher auch schon andere Positionen begleitet hat, zum Beispiel bei Aldi, diese Transformation, in die das eingebettet ist, ne? Also sozusagen diese digitalen Mehrwerte irgendwie damit zu arbeiten und zu erzeugen, ist ja nur ein Teil, weil irgendwie muss ich es ja auch umsetzen. Also der Vertrieb muss es verkaufen, der Hersteller oder Vorproduzent muss verstehen, was ist der Wert, den er dadurch erhält, weil irgendwie muss daraus ja auch ein Geschäftsmodell werden. Das heißt, wir haben einerseits so eine technologische, digitale Perspektive und auf der anderen Seite so eine transformative. Da habe ich immer den Eindruck, dass in Deutschland das eine besondere Rolle einnimmt. Vielleicht auch, weil wir so viele Familienunternehmen haben und auch so alte mittelständische Unternehmen haben. Wie siehst du das, dieses Thema Transformation versus reine technologische Betrachtung?
Genau, das ist genau das, wo ich eigentlich durch meine Rolle, sagen wir mal so, immer an bestimmte Besonderheiten stoße. Ich will es mal allgemein so formulieren. Ich finde, dass zum Beispiel Coroplast da eine wirkliche Vorreiterrolle spielt. Auch vor allen Dingen die CEO unseres Unternehmens, die Frau Mickelburger, macht da wirklich einen ganz tollen Job. Ist eben halt sehr, sehr weit nach vorne gerichtet. Und ja, also es ist tatsächlich so, wenn ich es mal etwas einfacher anfange, ich fange mal von grob nach fein an. Transformation ist eigentlich die Umstellung, die gesamtheitliche Umstellung eines Unternehmens auf den Bereichen Strategie, auf den Bereichen Prozesse und auf den Bereichen Arbeitsweisen. Vom Prinzip her kann man das, was ich gerade erzählt habe, mit der Produktion, das kann man zu Prozessen ordnen. Wie verbessere ich den Prozess und womit verbessere ich den Prozess? Gleichzeitig muss aber das Unternehmen, was du auch schon gerade angesprochen hast, neue Märkte zum Beispiel erschließen, neue Umsatzmöglichkeiten erschließen. Also zum Beispiel ein Onlinehandel, was so für Deutschland eben halt immer ist, so das ist Digitalisierung, ich mache einen Online-Shop. Läuft das schon, ne? Meistens stellen die dann fest, nach 3-4 Monaten, so, ich habe jetzt diesen Online-Shop und gar keiner kommt auf meine Internetseite, ich wollte auch meine Produkte ohne Zwischenhändler verkaufen, irgendwie geht das nicht. Und genau das ist eben halt dieses strategische Thema. Also, was ist eigentlich meine Strategie meines Unternehmens? Das soll überhaupt nicht dahin gehen, dass wir jetzt alle eben halt einen Online-Shop haben, aber wir sollten uns klar darüber sein, wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich machen? Und das wird mich eben mir am meisten gefragt. Okay, jetzt stehe ich hier und ich sehe, dass die Welt sich ändert. Ich sehe, dass etwas Neues passiert da draußen. Ich möchte den Anschluss nicht verlieren, weil scheinbar machen alle das und gefühlt ich nicht. Dann kann ich sehr schnell eben halt beruhigen und sagen, eigentlich macht das gerade im Moment keiner, weil keiner weiß, wie es geht. Weil wir alle in der Probungsphase sind. Wenn wir dann 10 oder 20 Jahre weiter sind, dann werden wir zurückschauen und sagen, ach der wusste genau, wie es geht. Wahrscheinlich wusste er es auch nicht, aber wir werden eben halt diesen Rückschaufehler haben. Das wäre der Weg gewesen. Und da will ich eben halt unterstützen bei den Unternehmen, wo ich war. Und das Dritte ist eben, wie unterstütze ich das eigentlich, wenn wir jetzt die Strategie ungefähr festgelegt haben, die wir jederzeit ändern dürfen. Für mich ist Strategie eine Perspektive, ein Blickwinkel innerhalb eines Jahres. Also was will ich in einem Jahr erreichen? Das andere würde ich eher als Mission sehen. Das sind so 3 Jahre ungefähr, die ich habe. Das ist meine Mission, die ich erreichen will. Und dann gibt es natürlich die Vision. Die einen sagen, man sollte zum Arzt gehen. Der Herr hat aber eben halt auch schon das Zeitliche gesegnet. Und andere sagen eben halt, okay, eine Vision zu haben. Zuckerberg zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Der hat eine Vision, der möchte wirklich mehr machen, als das einfach nur ein Unternehmer sein. Das ist so, sagen wir mal, auf 5 Jahre ausgerichtet. Das ist das Erste, was ich auch denen erkläre, wenn es um Strategie geht. Und wie gesagt, dann kommt der dritte Bereich dazu, der mit Transformation zu tun hat, nämlich die Arbeitsweise. Das Buzzword ist New Way of Working. Das können wir auch gerne hier benutzen. Aber vom Grundsätzlichen her ist es eben, wie arbeite ich eigentlich? Weil es gibt ja Veränderungen. Agilität ist da so ein Buzzword, was dann draufkommt. Aber eben halt auch die Art und Weise, wie ich untereinander arbeite, das muss gar nicht agil sein, aber das kann auch sein, dass ich zum Beispiel in einer Matrix-Organisation arbeite. Früher haben Unternehmen, vor allem im Mittelstand, vor allem produzierende Unternehmen, die haben nach Hierarchien gearbeitet. Da gab es den Chef, dann gab es darunter ein paar andere Ebenen noch, aber ich simplifiziere das jetzt, da gab es den Vorarbeiter und dann gab es den eigentlichen Arbeiter. Wenn der Vorarbeiter gesagt hat, wir gehen nach rechts, dann hat gefühlt keiner das hinterfragt, dann sind wir nach rechts gegangen. Wenn er sagt links, sind wir nach links gegangen. Der Vorarbeiter hat das auch nur weitergegeben von seinem Chef. So, das hat sich natürlich geändert und auch das ist eine Transformation. Wir müssen also ein Change Management auf diesen 3 Bereichen, die ich hatte, Prozesse, Strategie und Arbeitsweisen, müssen wir ein Change Management hinbringen, um den Leuten klarzumachen, wenn du die Unsicherheit hast, die du hast, ich nenne das immer Nebel, bei meinen Mitarbeitern, damit die wissen, worüber ich spreche. Jeder hat diesen Nebel im Kopf und wir wollen diesen Nebel eben, den können wir nicht eliminieren, aber wir wollen damit umgehen können. Wir wollen verstehen, was mit diesem Nebel los ist. Und dafür gibt es neue Methodiken, neue Arten und Weisen. Und diese bringe ich dir bei. Und schon sind wir in der Transformation. Weil beibringen, Veränderungen anstoßen ist transformieren. Und genau das ist eben halt möglich. Und das ist eben halt vor allen Dingen möglich mit den neuen Techniken. Wir denken da so an Gamification zum Beispiel. Die Art und Weise, wie wir Menschen dazu ermutigen oder auch befähigen, irgendwas zu lernen und sie auch noch Spaß dabei haben. Wir kennen das aus der Schule, Matheaufgaben lernen, naja, das war jetzt nicht so cool. Aber auf einmal durch dieses Gamification kann man sich zum Beispiel mit jemand anders vergleichen und sagen, hier, guck mal, ich habe schon 3 Badges, wie auch immer wir das nennen. Ich habe hier 3 Auszeichnungen. Hast du die Auszeichnung auch oder nicht? Also wir wollen was machen. Zum anderen, Digitalisierung kann unterstützen, auch an dem anzusetzen, ohne dass ein Dozent daneben sitzen muss und sich intensiv mit jemandem beschäftigen muss, kann er da ansetzen, wo dein Lernstand ist. Der eine hat sehr viel Wissen, also sehr viel theoretische Gedankengänge, hat sehr viele Lehrgänge besucht. Der andere hat überhaupt nicht viel Wissen, aber sehr viel Erfahrung. Beide sind sehr wertvoll. Immer sind Menschen wertvoll. Das ist auch das, was auch in der Transformation anders ist. Man merkt, dass der Mensch als einzelne Person sehr, sehr wertvoll ist und dass man das auch schöpfen und eben halt verstehen möchte und Fehlerkultur zum Beispiel eben halt machen möchte. Nicht, dass man das früher nicht wichtig fand, aber man hat andere Sachen in den Vordergrund gestellt, zum Beispiel das Produkt und dann musste der Mensch liefern.
Und ich würde da gerne nochmal kurz einhaken, weil du hast ja im Prinzip 3 Bereiche jetzt mal angeordnet, bist jetzt so ein bisschen schon ins Agile quasi abgetaucht, aber ich würde gerne nochmal einmal einen Schritt zurück machen, Strategie. Also Prozesse haben wir mal gesagt, nehmen wir jetzt mal an, wir haben jemanden, der eben ein analoges Produkt hat und digitale Möglichkeiten sieht, die möglich sind, plus irgendwie diesen Nebel vielleicht auch als Veränderung, die draußen passiert. Also man muss auf etwas reagieren, was plötzlich dauernd sich verändert. Das ist ja irgendwie ein Dauerzustandveränderung. Und ich habe neue Möglichkeiten, die sich ergeben. So, also ich habe so klassischerweise Risiken und ich habe aber auch Chancen. Wie oder was würdest du jetzt Unternehmen raten? Wie kann ich mir jetzt eine Strategie bauen als Brücke, um dann die Transformation auch in der Arbeitsweise zu verändern? Also ich habe eine Mission, okay, ich weiß ungefähr mein Experimentierfeld, auch okay, aber wie baue ich jetzt mit einer Strategie die Brücke? Hast du da vielleicht Ideen, Methodiken, Tipps oder eine Vorgehensweise, wo du sagst, das funktioniert eigentlich ganz gut?
Ja, also es gibt, ich werde auch gleich ein paar Schlagwörter geben und kann Beispiele geben. Das Wichtigste ist eben halt, wo steht eigentlich dieses Unternehmen? Also bei mir persönlich ist es so, das ist auch geschuldet aus meinem Hintergrund, aber bei mir ist es eben halt so, ich arbeite sehr gerne mit Fakten. Jeder arbeitet gerne mit Fakten, bitte nicht falsch verstehen, aber ich arbeite eben halt mit Datenfakten gerne. Das heißt, dass ich versuche, Daten zu sammeln und versuche, mit diesen Daten weniger Wertung abzugeben, sondern eben halt einen Ist-Zustand aufzunehmen. Also ist dieses Unternehmen transformationsfähig? Nur weil der Mitarbeiter das möchte, was das schwierigste Momentum ist, also die Gruppe der Mitarbeiter möchte das, heißt nicht, dass das Unternehmen das möchte. Oder nur weil der Chef das ist, heißt auch nicht, dass das Unternehmen das möchte. Das heißt also, ich muss erstmal so eine Art Bestandsaufnahme machen, wo steht eigentlich das Unternehmen? Will das transformieren? Will das verändern? Und das kann ganz unterschiedlich ausfallen, aber dann sollte man da auch so ein bisschen mit arbeiten. Wie gesagt, es geht nicht um die Wertigkeit. Es ist, wenn die das alle nicht wollen, ist das nicht schlechter, als wenn sie das alle wollen oder andersrum. Es ist nur eben halt die Ausgangslage, um die Strategie eben halt, da sind wir bei dem Thema, um die Strategie richtig festzulegen. Also wenn ich hingehen würde und sagen würde, wir nehmen ein Beispiel von einer großen Firma aus Hamburg, die ungefähr 2005, 6, 8 haben die entschieden, wir werden von diesem Unternehmen, was man aus dem Katalog bestellen kann, werden wir ein digitales Unternehmen, dann haben die das gemacht und haben jahrelang auch relativ schlechte Umsätze im Prinzip, also Umsätze selber waren gut, aber Gewinn daraus waren vielleicht nicht so gut, aber die haben das sehr radikal gemacht und die haben es auch gut gemacht, also es ist ein gutes Beispiel, aber da mussten auch ganz viele Menschen eben halt mitkommen. Die haben also einfach angefangen, da hat der Chef entschieden, das Gremium der Chefs entschieden, wir machen jetzt dieses Unternehmen so wie, ich übertreibe das jetzt, so wie Amazon machen wir das. Und das haben die auch hinbekommen und das machen die wirklich ganz toll und ich nehme die auch gerne bei meinen Mitarbeitern als Beispiel, um zu zeigen, dass es funktioniert. Aber zurück eben halt zu dem Ganzen, jetzt stellen wir fest, das ist vielleicht doch nicht so möglich oder es gibt viele Mitarbeiter, die dann abwandern und die ein gutes und wichtiges Wissen haben, die wir zum Beispiel in der Produktion brauchen, dann sollten wir in der Strategie das bedenken. Wir sollten das natürlich erklären, wir sollten das zeigen und da kommt eben halt jetzt ein kleines Zauberwort, was das Schwierigste ist, um es umzusetzen, Transparenz. Wir sollten transparent machen, das brauchte früher tatsächlich nicht. Ich kenne das auch noch aus meiner Zeit, als ich wirklich angefangen habe zu arbeiten. Wenn ich gefragt habe den Chef, ja und warum machen wir das, dann hat er gesagt, frag nicht, das stimmt schon. Ne? Habe ich dann auch gemacht, habe ich nicht gefragt, habe lieber meine Arbeit gemacht und habe dann schon gedacht, das ist irgendwie, nee, kann doch nicht so richtig sein, aber gut, ich frage lieber nicht. So heutzutage machen das A-Mitarbeiter wegen den neuen Generationen, die also verstehen, dass sie alles googeln können. Also man kann auch nicht mehr als Chef da stehen und sagen, ja, 1+1, das ist 5 und das weiß ich aus Erfahrung, sondern man muss das eben irgendwie beweisen, weil die jüngeren Leute sitzen da und halten das Handy hoch oder das Tablet hoch oder sonst irgendwas, was sie in der Hand haben und sagen, Entschuldigung, Chef, das stimmt nicht. Also sollte man transparent sein. Das heißt also, die Strategie sollte auch so entwickelt werden, wie gesagt, da kommen wir gleich zu, aber die sollte so entwickelt werden, dass die Leute wissen, warum ist das meine Strategie? Worauf fußt das? Und ganz wichtig dabei ist, das darf sogar falsch sein. Ganz komisch, ganz neue Gedanken, wie ich darf eine Strategie haben. Ich baue jetzt eben halt Flugzeuge und vorher habe ich eben halt Autos gebaut. Und das ist meine Strategie, Flugzeuge bauen, weil das ist der Markt der Zukunft. Das kann ich belegen mit all dem, was ich analysiert habe. Und dann dürfen die Mitarbeiter sagen, ja, okay, das ist falsch. Und dann kommt eben halt eine Interaktion zustande. Die Interaktion muss natürlich geführt werden, moderiert werden. Ansonsten, wir lieben es zu diskutieren, wir lieben es zu reden, wir lieben es aber auch, keine Ergebnisse dann zu haben, weil wir haben ja gut darüber gesprochen. Man kennt das aus Besprechungen. Wenn man in eine Besprechung reingeht und Stunden geredet hat und man geht mit einem schlechten Gefühl raus, war es eine schlechte Besprechung.
Ja, ja ganz kurz, weil das finde ich eine sehr, sehr coole Beschreibung dessen, habe ich auch selber schon erlebt. Ich war vorher bei HS, das Hotelportal. Wir haben da auch einen großen Change sozusagen erlebt, bevor ich bei Convidera war und haben auch dort das Thema Transparenz quasi eingeführt in Zahlen. Also man konnte auf einmal den Umsatz sehen, man konnte die Gewinnmarge sehen, man konnte das vergleichen mit verschiedenen Märkten und was das gemacht hat. Und das sehe ich auch hier in dem kleinen Unternehmen, also bei Convidera, als auch bei vielen anderen, wo das gemacht wird. Meistens hat man erstmal Angst davor, weil, oh Gott, die Mitarbeiter sehen alle Zahlen. Dann weiß ich nicht, was die daraus machen. Bestimmt ziehen die keine guten Schlüsse. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Mitarbeiter fangen auf einmal an, sich zu beschäftigen. Vielleicht kritisch, ne, und sagen, okay, stimmt doch nicht. Aber dann geht man ja auf die Suche und versucht erstmal zu verstehen, was die Zahlen bedeuten. Und das hast du, wenn du nicht transparent bist, natürlich nicht. Das heißt, die Mitarbeiter kriegen auf einmal einen ganz anderen Denkhorizont, eine ganz andere Beziehung zu ihrem Unternehmen. Oder zumindest ist das eine Möglichkeit. Deswegen finde ich das ein schönes Beispiel. Absolut.
Genau, ist tatsächlich so. Also wie gesagt, am Anfang ist es erstmal, das ist genau wie Agilität. Wenn ich Agilität einführe, Scrum zum Beispiel, dann bin ich erstmal langsamer. Ich bin nicht schneller. Also es wird, ich mag das auch nicht, diese Dozenten, diese Gurus, die da vorne stehen und erzählen, Agilität, das macht dein Unternehmen schneller. Weil wenn ich es einführe, sind wir erstmal langsamer. Ich muss mich umstellen, ich muss das verstehen, ich muss verstehen, was ist ein Storypoint. Und dann sagt auch noch dieser Coach da vorne, ja, das ist irgendwie so ungefähr nach einer Zahl und das wird sich einspielen. Ja, das hilft mir. Ich habe eine Frage, ich habe Unsicherheit und er hilft mir nicht mit der Unsicherheit. Das heißt also, ich muss mich daran gewöhnen, ich werde langsamer. Ich werde automatisch langsamer. Aber es dauert dann eine Zeit, manchmal sind es 10 Sprints, die man hinter sich legt, manchmal sind es 5 Sprints, manchmal sind es 15 Sprints. Dann merkt man die Geschwindigkeit. Man hat jetzt das adaptiert, was da neu ist. Man merkt also, was man alles ablegen kann. Man merkt, man wird selbstbewusster. Und dann kommt diese agile Geschwindigkeit. Das muss man aber sagen. Auch das ist eine Form von Transparenz. Auch das ist eben halt, was ich meine. Und das ist eben halt in der Strategie auch so. Und das mit den Zahlen ist ein schönes Beispiel. Also Firmen, die, es muss nicht jede Zahl offengelegt werden. Man kann auch die Leute erschlagen und dann ziehen sie wiederum falsche Rückschlüsse. Wir sehen das mit dem Internet. Wir haben jetzt alle Informationen. Und seitdem wir alle Informationen eigentlich frei zugänglich haben und nicht nur erst in die Bibliothek laufen müssen, sondern das eigentlich in der Hosentasche haben, kommen immer mehr Ideen, weil der Mensch nun mal Löcher auffüllt mit Erfahrung. Und diese Löcher, die er auffüllt mit Erfahrung, sind nicht die Wahrheiten, die in diesen Löchern stecken. aber die sie dann trotzdem weitererzählen. Und das ist so ein bisschen aus meiner persönlichen Sicht das Problem auch des Internets. Wir haben zu viel Information und die ist gewissermaßen zu ungefiltert. Und wir haben noch nicht gelernt, damit umzugehen. Es gibt verschiedene Ansätze, mal gut, mal schlecht. Wird aber die Zukunft zeigen, wie wir es schaffen, diese Flut an Informationen zu machen. Das heißt also auch hier bei der Transparenz, nicht zu viel zumuten, nicht auf einmal alles aufmachen, Schotten aufmachen und sagen, so, du siehst alles vom Unternehmen, denn das wird sehr wirklich schief gehen. Aber es gibt eben, wie du gerade schön gesagt hast, so zum Beispiel Unternehmenszahlen, das öffentlich machen, zeigen, wo wir stehen. Geht es dem Unternehmen in dem Sinne gut oder nicht? Und Kontext schaffen. Wie ordnet der Vorstand das ein? Wie versteht er die Zahlen? Wie würde er die Zahlen interpretieren? Und warum würde er sie so interpretieren? Sorgt dafür, dass die Belegschaft sehr häufig eigentlich beruhigter ist, positiver ist, wie du gerade gesagt hast, und sich aber auch damit beschäftigt. Ach, guck mal. Und es kommt ein Ding, wie man das in der Strategie machen kann, um dahin zu kommen. Und das ist eigentlich schon ein operativen Teil der Strategie. Aber ich kürze das ein bisschen ab. Das sind OKRs. OKRs ist ein schönes Beispiel, weil es eine Transparenz zeigt über, ich möchte da oben etwas machen. Ein Fußballverein zum Beispiel, wenn die Spitze sich entscheidet, ich möchte in den nächsten 5 Jahren jedes Jahr in der Top 3 sein, dann ist das ein Ziel, was sie rausgeben und das ist auch eine gewisse Strategie, die sie damit eben halt verknüpfen. Natürlich ist das in dem Sinne keine Strategie, weil es noch nicht einen Strategieplan hat, aber es hat zumindest ein Ziel. Es ist das erste Mal, dass ein Ziel da ist. Das brauchen die Mitarbeiter. Und das Tolle ist, an diesem Beispiel mit dem Fußballverein, ich kann das runterbrechen. Bis auf diesen Stürmer, der vor dem Tor steht, bis auf den Trikotwart, der da ist, der die Trikots verteilt. Denn wenn ich das runterbreche, dann natürlich wird es schwierig für ihn zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt an der Top 3 partizipieren? Und der Stürmer wird einfacher sagen können, naja, wenn ich viele Tore schieße, sind wir Top 3. Aber der Zeugwart, der wird das eben halt schlechter können. Aber dadurch, dass zum Beispiel der Teamleiter von dem Zeugwart, ich simplifiziere das wie gesagt, dass der eben halt sagt, naja, also ich habe nicht nur den Zeugwart, sondern ich habe auch den Busfahrer. Und ich habe aus diesem Ziel da oben Folgendes herausgefunden, dass wir immer pünktlich sein sollten, wenn wir fahren, denn dann sind die Spieler ausgeruht, dass die Trikots eben halt immer ordentlich sein müssten, zum Beispiel ordentlich gefaltet oder die riechen gut oder sonst irgendwas. Und dieses eben mal als Ziel rausgibt, ich bilde eine Infrastruktur, die immer pünktlich ist als Ziel. Dann wird auf einmal der Zeugwart da sitzen und sagen, warte mal, ich als Person kann tatsächlich was dazu beitragen, denn ich werde mir jetzt eben halt auf die Fahne schreiben. Ich werde immer am Samstag die Wäsche machen, Sonntag zum Trocknen und am Montag liegt das dann eben halt in den Kabinen. Und dann fühlen sich die Spieler wohl und dann machen sie weniger Gedanken sich darüber und dieser kleine Baustein ist ein großes Teil, das dafür sorgt, dass man Tore schießt. Aber auch dieses Wohlfühlen, dass ich mir nicht um diese Trikots Gedanken machen muss, sondern das habe ich jemand anders gegeben, sorgt dafür, dass ich auf einmal die nächsten 5 Jahre in der Top 3 verweile. Und das ist die Transparenz und dann ist eben mal die Strategie, wir wollen also in Europa Top 3 sein, um simplifiziert mal ein Ziel für eine Strategie rauszugeben, sorgt bei dem Mitarbeiter, dass er sagt, ich bin Teil dieses Unternehmens, ich möchte das, ich möchte daran partizipieren und ich habe Ideen, das ist das Wichtige bei der Transformation, ja, ich habe Ideen, wie ich dieses Unternehmen vorantreibe und wie ich es besser mache. Mhm. Denn das möchte jeder Mitarbeiter, der bei einem Unternehmen arbeitet, möchte eigentlich positiv wahrgenommen werden.
Ich versuche das jetzt nochmal zurückzuklappen auf die Digitalisierung. Da bin ich nochmal gespannt auf deine Meinung, weil wenn wir jetzt mal sagen, wir haben einen Hersteller von irgendeinem physischen Produkt und wir haben jetzt eine Digitalstrategie, gern genommenes strategisches Zielbild, also das machen wir oft mit unseren Kunden, die noch am Anfang stehen, also erstmal ein Zielbild erstellen, ne, was du gerade auch als Strategie beschrieben hast, wo man sagt, okay, in 3 Jahren oder 1 bis 3 Jahren, unser Ziel ist es eigentlich, der digitale Marktführer zu sein oder ne, jemand, der digital in der Branche eine Marktführerschaft hat und anerkannt ist. Nehmen wir jetzt mal auch sehr, sehr vereinfacht. Und dann kannst du das natürlich runterbrechen und sagen, was wären mögliche Schritte dahin, die wir jetzt erstmal, können richtig oder falsch sein, aber ableiten davon. Oder auch wir wollen von einem produktzentrischen Unternehmen, ist vielleicht auch spannend, gerade in unseren Gesprächen, die wir vorher hatten, zu einem kundenzentrischen Unternehmen werden. Weil das ist für mich auch ein digitaler Aspekt. Der ist nämlich zwingend notwendig, weil nur so kann ich im Prinzip die Digitalisierung wirklich völlig nutzen, weil die auch sehr stark verknüpft ist mit der Veränderung des Nutzungsverhaltens. Egal welcher Kunden, ob Business to Business oder auch der Endkunde. Das habe ich jetzt, dieses Zielbild. Und jetzt hast du es sehr schön quasi runtergebrochen auf diese Fußballanalogie. Ich finde aber, da ist ja auch, da ist es noch relativ klar, weil ich will jetzt, sag ich mal, Top 3 sein in der Liga. Es ist, da gibt es klare Vorerkenntnisse oder Erfahrungen, die damit einhergehen. Ich muss auch gute Talente einkaufen. Also jeder hat so eine gewisse Vorstellung davon. Wenn ich jetzt zu so einem produzierenden Unternehmen komme und wir sagen, ihr müsst kundenzentrisch werden, dann ist das mitunter erstmal auch eine große Arbeit, dieses Verständnis zu schaffen, was das denn eigentlich ist. Also was das ist und dass jeder auch das gleiche Bild hat. Ne? Das ist wie Digitalisierung. Deswegen habe ich dich am Anfang gefragt, weil wenn man wahrscheinlich jetzt alle Mitarbeiter von dir fragen würde, wird wahrscheinlich oder könnte sein, dass das Bild unterschiedlich ist. Also auch wenn du hier Leute fragst bei uns. Aber wie, ich muss es ja irgendwie erstmal synchronisieren, bevor ich dann die Ziele auch greifbar und nachvollziehbar ableiten kann, oder? Wie siehst du das?
Also definitiv, ist wirklich so. Also wenn man das in der Wissenschaft erklären würde, dann würde man die Arbeit so aufbauen, dass man die Problemstellung beschreibt und dann erstmal eine Definition macht. Also ich definiere Kaffee wie folgt und ab sofort gilt das erstmal für diese Arbeit. Wenn dann jemand von links oder rechts reinkommt und sagt, ja, Kaffee ist aber für mich was ganz anderes, dann kann man sagen, du hast vollkommen recht, aber nicht in diesem Augenblick, denn hier kannst du nachlesen, was es ist. Also diese Synchronisation ist tatsächlich ganz wichtig. Was verstehen wir darunter? Da sind wir wieder bei Transparenz eben, was auch zur Strategie eben auch gehört und dann auch eben mal in den Prozessen drin ist. Und genau das sollte gemacht werden. Also es sollte tatsächlich eben halt hingegangen werden und gesagt werden, okay, wie verstehen wir das, was wir machen? Wie wollen wir diese Reise angehen? Und dann auch die Aufforderung, wie gesagt, gerade in dem Beispiel, das zu machen. Und eine Möglichkeit, und ich werde dann gleich mal ein Beispiel geben oder direkt mal ein Beispiel geben, produzierendes Gewerbe B2B. Wunderbare Möglichkeit, um eben halt da Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, was Kundenzentrierung angeht. Wenn man in diese Firmen reingeht, nicht in allen Firmen, das möchte ich auch noch ganz klar betonen, aber in vielen Firmen, wie du schon richtig gesagt hast, dann kommt es so, naja, also wir produzieren etwas und die werden schon das Produkt kaufen. Das machen die, weil wir haben ein gutes Produkt. Ganz wichtig bei der Aussage, 100% richtig. Das ist tatsächlich unser Unique Selling Point. Wir haben ein Produkt, was in Deutschland sehr häufig, in sehr vielen Firmen in Deutschland, einfach gut ist. Da will ich auch gar nichts dran ändern. Warum sollte ich? Die Aussage stimmt. Was ich aber ändern möchte oder wo ich eben halt den Denkanstoß geben möchte, ist, wissen die Kunden das, weil sie mit uns arbeiten? Wissen die Kunden das, weil sie uns gesehen haben? Sind das eigentlich unsere Kunden? Und genau diese Frage, das ist das, wo sehr häufig dann erstmal das Umdenken anfängt, wo die Leute dann sitzen und sagen, hä, wie? Natürlich sind das unsere Kunden, die kaufen doch bei uns. Dann sage ich denen, ja, aber mal eine andere Frage. Haben wir die mal gefragt, warum die bei uns kaufen? Oder denken wir, dass das so ist? Ich hatte ein ganz tolles Gespräch gestern und das hilft vielleicht auch bei diesem kundenzentrischen Gedanken. Da war es eben so, dass ich das sogenannte, vielleicht definiere ich es auch falsch, aber für mich heißt das Zwiegespräch. Und zwar funktioniert das wie folgt. Das kann man mit Kunden eben halt anwenden und auch diesen Gedanken für B2B eben halt näher bringen. Aber ich gebe wieder ein anderes Beispiel, das ist dann greifbarer für jeden da, der da mal mit zu tun hat. Wenn ich abends eben mal in der Küche stehe und meine Spülmaschine einräume, dann werde ich irgendwann merken, dass ich das jeden Abend mache. Vielleicht auch nicht, aber die meisten Leute schon. Und dann werde ich eben halt hingehen und irgendwann meiner Frau vorwerfen oder meinem Partner vorwerfen, ich mache das jeden Abend und du liegst auf der Couch. Ich finde das total scheiße. So. Ist schon mal gar nicht so schlecht, das überhaupt zu verworten. Manche fressen das in sich rein. Das Problem nur daran ist, dass das eine Abwehrreaktion bei der anderen Seite aufruft. Die sagt von was? Ich habe, weiß ich nicht, keine Ahnung, gekocht, ich habe geputzt, ich habe jetzt auch mal Zeit für mich. Mach du doch mal etwas. So. Schöner ist aber eben halt, und ich werde das gleich eben halt ummünzen auf B2B, schöner ist natürlich eben halt, wenn ich der Person, die da ist, sage von, jeden Abend räume ich die Spülmaschine ein. Ich würde aber eigentlich auch gerne auf dem Sofa sein, denn ich habe sehr viel schon gemacht und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie nicht wahrgenommen wird, dass ich das mache. Und sehr häufig wird dann nämlich von dem Gegenüber eigentlich eine positive Reaktion kommen. Nicht immer, manche Menschen sind anders, aber so der Großteil der Menschen wird da positiv reagieren und sagen, ah, stimmt, es ist mir ehrlicherweise gar nicht aufgefallen, weil ich habe nämlich auch ganz viel im Kopf gehabt tagsüber und bin eigentlich sogar froh, dass du mir das abnimmst und ich bin dir eigentlich sogar dankbar. Und dann ist diese ganze Wut nämlich verflogen. Wie, die ist mir dankbar? So habe ich das noch gar nicht gesehen. Und jetzt gehen wir eben halt auf diesen Kunden, den B2B-Kunden eben halt, den wir ja eigentlich, der soll unser Produkt kaufen. Wir haben ein geiles Produkt entwickelt, der kauft das, weil das ist geil. Wenn wir dem eben halt auch erzählen, pass mal auf, ich habe ja ein Produkt entwickelt. Ja, und ich mache das nicht so schön wie mit dem Beispiel, sonst hätte ich das Beispiel nicht gebracht. Aber wir haben ein Produkt entwickelt. Und dieses Produkt, das sollte eigentlich für deinen Markt passen, denn dafür haben wir das entwickelt, dafür haben wir uns viel Mühe gegeben. Dann kann der Kunde auf einmal zurückgeben von, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, wir machen eigentlich was ganz anderes. Also ja, wir brauchen das Produkt, aber wir gucken uns schon länger um nach anderen Produkten, denn die Qualität ist top und das ist ein gutes Produkt, deswegen kaufen wir das. Aber eigentlich brauchen wir was ganz anderes. Und dann wird er anfangen zu sprudeln und dir zu erzählen, was von deinem Produkt gut ist, mal auf die Habe-Seite packen, aber was an deinem Produkt verbessert werden kann, nicht was Schlechtes. Das willst du nämlich gar nicht hören, das brauchst du auch gar nicht. Aber diese Verbesserung, die hilft dir. Und vor allen Dingen bist du sehr wahrscheinlich dann plötzlich deinem Konkurrenten oder deinem Mitbewerber oder, wie ich es früher mal schön gesagt habe, Marktbegleiter, dem bist du plötzlich voraus. Du hast eine Interaktion mit deinem Kunden. Und der Kunde übernimmt einen Teil deines Research and Development Bereichs, den du sonst eben halt für dich gekapselt hattest, der geht da rein. Also es kommt eine Synergie kommt zustande durch dieses Gespräch, durch dieses Interview, gewissermaßen Kundenbefragung, die du machst. Und das kannst du nutzen. Du musst nicht alles davon nutzen. Ne? Du musst auch nicht nur einen Kunden fragen, du musst mehrere Kunden fragen, damit du ein sauberes Bild bekommst. Ne? Und dann links und rechts die verrückten Sachen, mal positiv oder negativ, die schneidest du dann ab. Aber du hast auf einmal eine neue Perspektive. Du hast mehr Bewusstsein darüber, wo dein Produkt hingeht. Und natürlich kannst du noch revolutionär bleiben. Das will ich gar nicht absprechen. Das sollst du auch bleiben, weil das sieht der Kunde nicht. Der ist evolutionär unterwegs. Also der geht von Stufe nach Stufe und nicht von Etage zu Etage. Aber die Hilfe, die du dadurch hast, dadurch, dass du dieses Konzept ansetzt, den Kunden zu befragen, was liefere ich eigentlich den Kunden und das ist meine Perspektive auf das Produkt, siehst du das auch so, hilft dir, das Produkt mit einer zusätzlichen Perspektive zu entwickeln.
Ja, ja, 100%. Also ist genau auch die Erfahrung, die ich teile, das hast du eben schön gesagt, ich glaube, das schneide ich als Zitat raus, ganz am Anfang, ist der Kunde überhaupt unser Kunde? Also diese Frage mal zu stellen, ne? Also ich sehe das auch so. Natürlich, wenn ich im Mittelstand und gerade auch in Unternehmen, die sehr alt sind und eine sehr schöne Entwicklung gemacht haben in den letzten 150 Jahren, denen werde ich niemals absprechen, dass sie nicht den Kunden in den Mittelpunkt irgendwo stellen. Aber sie beschäftigen sich mit den Kunden aus ihrer Produktperspektive, genau wie du es beschrieben hast. Und da gibt es ja eine schöne Methodik, Job to be done, Interviews zu führen, also gar nicht zu sehr zu fragen, braucht ihr mein Produkt eigentlich? Könnte ich vielleicht noch die Legierung von dem Aluminiumstückchen anpassen? Wäre das cool? Sondern, was machst du eigentlich jeden Tag? Genau wie du es gerade gesagt hast, ne? Was sind eigentlich deine Herausforderungen? Und dann kommt man halt auf die Idee, dass das, also A, könnte sein, dass der Kunde gar nicht der Kunde ist, dass da noch viel mehr dahinter steckt oder dass die Jobs, die er lösen muss, nicht mehr 100% zu der Anforderung passen, was mein Produkt eigentlich ausmacht. Das kann ich niemals wahrnehmen, wenn ich es nicht befrage. Also super cool. Jetzt natürlich die große Frage. Ne? Wir hatten eben sozusagen Organisation, die Strategie. Das ist uns jetzt bewusst geworden. Wir müssen eigentlich auch handeln. Es gibt auch neue Chancen dadurch. Wie kriege ich das jetzt in die Organisation? Also ich habe eine Vertriebsmannschaft, die seit 30 Jahren nach den gleichen Prozessen handelt. Ich habe ein eingespieltes Marketing. Ich habe eine IT, die vielleicht mit ganz anderen Themen beschäftigt ist, weil die Datenqualität nicht so passt. Und jetzt erzähle ich alle Mann, wir müssen den Kunden anders anhören. Wir müssen das nochmal überdenken. Also wie kriege ich jetzt so diese Erkenntnis, die ich 100% teile, wie kriege ich A, überhaupt alle im Unternehmen dazu, das so zu sehen und das auch danach zu handeln? Das finde ich, das ist eine sehr interessante Frage. Bin ich sehr gespannt auf deine Antwort. Und aber auch, wie nutze ich dieses Wissen am Ende, so dass daraus was entstehen kann?
Genau, also mein Vorgehen in den verschiedenen Unternehmen, wo ich war vorher, simplifiziert gesagt, ist nicht reingehen und sich als Messias aufspielen. Das Allerschlimmste ist, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, und ich bin ja sowieso der Neue und dann auch noch mit diesem Titel, also Transformations-Officer, digitaler Transformations-Officer, das erzeugt ein Bild im Kopf. Und wenn ich dann auftreten würde und sagen würde, naja, also ich weiß ja sowieso, wie es geht, dann sagen die meisten Unternehmen, dann behalt das mal für dich, hast du gut gemacht. Deswegen starte ich sehr häufig in den Unternehmen, dass ich wirklich versuche, mit den Leuten zu reden. Manchmal ist es einfacher, weil die sehr gerne über ihre Sachen reden. Manchmal ist es etwas schwieriger, weil sie auch gerne über die Sachen reden, aber nicht genau mit mir, weil ich bin ja der, der das ändert. Transformation ist Änderung und ich weiß nicht, ob Änderung immer gut ist. Nicht häufig. Es ist nicht so, dass per Definition Änderung gut ist. Auch mal erfahren, ich bin von der einen Stadt in die andere gezogen, ich habe meine Freunde verloren. Das war irgendwie doof. Ich fühle mich nicht wohl in dieser Stadt. Also Veränderung ist nicht immer gut. Und was ich also mache im Umkehrschluss, wenn ich also nicht mich als Messias aufspiele und sage, so müsst ihr das jetzt machen, ist, dass ich versuche, denen klarzumachen, ich bin hier, um euch mit neuen Themen zu helfen. Ihr habt so viel Tagtägliches, Operatives am Kopf. Und jetzt müsst ihr auch noch über euch Gedanken machen über ein weiteres Thema. Lasst mich euch doch helfen. Ich setze mich neben euch, wir suchen uns bestimmte Slots zum Beispiel und das geht mit allen Mitarbeitern, um das mal ganz klar zu sagen. Dann kommt eben halt, ja, aber weißt du, wie viele Mitarbeiter wir haben, wie viel Zeit sollen wir uns denn nehmen? Das ist erstmal nicht wichtig. Das ist erstmal total unwichtig. Es geht ja erstmal darum, dass da dieses Gefühl entsteht. Da ist nicht jemand, der jetzt die gesamte Firma umkrempelt, weil in den Unternehmen, wo ich war, die sind sehr lange am Markt und ich bin noch nicht so alt meistens wie die Unternehmen. Und diese Unternehmen machen einen wirklich verdammt guten Job. Und das will ich ihnen nicht absprechen. Ich komme nicht dahin und sage so, ihr habt die letzten 100 Jahre schlecht gearbeitet. Das wäre sehr unwahrscheinlich. Dann wären sie A, nicht so groß, ne? Ein Aldi zum Beispiel oder eine Coroplast. Und B, wären sie nicht eben halt so gut auf dem Markt. Also das ist das Erste, was ich denen sage. Ihr seid gut in dem, was ihr macht. Und ihr sollt das ohne Probleme weitermachen, wenn ihr es wollt. Und da setze ich an, um denen zu helfen. Und das ist das, was ich ihnen anbiete. Ich helfe bei der Transformation. Ich helfe bei diesem Nebel, den ich am Anfang erklärt habe, den, wie gesagt, jeder Mensch hat. Aber ein Projektmanager kann das am besten nachvollziehen. Der bekommt ein Projekt und es ist sehr unwahrscheinlich, dass er dieses Projekt kennt. Was ist ja ein Projekt? Das ist etwas Neues. Und der muss aber jetzt auf einmal den Leuten, der muss das Team zusammenstellen, der muss die Anforderungen erkennen und, der muss diese steuern. Und der muss also mit diesem Nebel lernen, umzugehen, dass er genauso wenig weiß, wie die vor ihm sitzen, aber alle schauen ihn an, wie so ein Komiker auf der Bühne, bring mich zum Lachen, so muss der Projektmanager, bring mich zum Erfolg eben halt rausgeben. Und diesen Nebel, den will ich ihnen eben halt nehmen, diese Unsicherheit, die will ich ihnen eben halt nehmen, indem, dass ich mich dazusetze und sage, du, ich weiß eigentlich auch nicht, wie das genau geht. Aber ich habe ganz viele Methodiken, gerade schon genannt, OKRs zum Beispiel oder Scrum habe ich oder eben halt auch das Zwiegespräch führen oder. Ich habe also einen ganzen Baukasten an Methodiken, womit ich euch helfen kann, diesen Nebel so weit zu minimieren, dass ihr die nächsten Schritte machen könnt, ohne, und das ist das Wichtige, die alten Schritte als schlecht anzusehen, als zu verdammt anzusehen oder als zu sagen, das macht ihr ab sofort nicht mehr, sondern wir erkunden die Welt, die da draußen ist, und bauen etwas Neues auf. Und wie gesagt, das Buzzword, was da so drum gemantelt wird, heißt Change Management. Das können wir also jetzt auch schön benutzen, ne? Change Management bedeutet also, ich organisiere den Wandel mit den Leuten zusammen. Und ich kann es nur machen, wenn ich sie mitnehme. Und nicht, wenn ich daneben sitze und sage, so müsst ihr das machen. Und jetzt kommt das Faszinierende. Sie werden aber genau diese Frage mir stellen. Und sie werden mir genau diese Aufgabe geben. Ja, du weißt doch, wie es geht. Dann mach doch. Und immer werde ich denen sagen, nee, sobald ich alleine mache, wird es nicht funktionieren. Sobald ihr aber das macht und das, was ihr gut könnt, aber mit der neuen Perspektive, die wir zusammen erarbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, da bin ich zu viel Statistiker, da ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass wir weiter Erfolg haben, als wenn ihr gar nichts macht.
Ja, sehr gut, sehr schön. Okay, dann kommen wir so langsam auch Richtung Zielgerade. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, wo du sozusagen dich inspirieren lässt. Also was sind so deine Inspirationsquellen? Sind das welchen Blogs, den du folgst, Events, Austausche, Personen? Also wie hältst du dich quasi up to date oder was inspiriert dich auch, um als Digital Transformation Officer auch immer derjenige zu sein, der die passenden Antworten hat oder zumindest Lösungsideen parat hat?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich folge nichts spezifisch. Also ich habe das mal eine Zeit lang versucht mit Podcasts oder mit irgendwelchen Foren oder sonstiges. Ich habe sehr häufig festgestellt, dass die sich dann in ein bestimmtes Thema festfahren. Das klang jetzt sehr negativ, ist es aber nicht gemeint, aber für mich hat das eben halt dann irgendwann keinen Mehrwert mehr, weil dann sitze ich da und denke mir, okay, jetzt habe ich das vielleicht nicht 100% durchdrungen, aber ich habe jetzt das Gefühl dafür, worum es geht, könnte ich mal neue Informationen bekommen. Deswegen habe ich das irgendwann weggemacht und so komisch das klingen mag, aber ich nutze jede Gelegenheit in einem Gespräch, um zu erfahren, wie die Leute denken. Gestern zum Beispiel hatte ich ein Gespräch mit einer Englischdozentin, eine wirklich ganz tolle Frau, und die sagte Proximal Teaching. Und ich so, Proximal Teaching? Ja, Proximal Learning ist das eigentlich. Und ich so, ja, okay, interessant. Natürlich habe ich sofort gegoogelt, weil der Computer steht ja meistens neben mir. Und ich kann es jetzt noch nicht definieren. Aber ich kann eben halt dann daraus eben halt neue Informationen machen. Und da gibt es einen ganz tollen Effekt eben halt in der Wissenschaft, wenn man eben halt einen wissenschaftlichen Beitrag schreibt. Man geht eben halt hin und macht so eine Art Zurückschau. Man guckt sich die Quellen an und stellt dann fest, ach, darauf bezieht er sich. Komm, dann lese ich die Quelle auch noch durch. Ach, da gucke ich auch noch rein. Oder das ist auch der Wikipedia-Effekt. In Wikipedia sind alle möglichen Sachen verlinkt. Und dann klickt man da raus und da ist es wie so ein Rabbit Hole. Man wollte eigentlich anfangen mit eben halt, was bedeuten eigentlich Hülsenfrüchte? Und am Ende sitzt man dann eben halt und liest über den schwarzen Peter oder eben halt über weiß ich viel was für ein Thema. Und das war eigentlich gar nicht mehr das Thema. Aber diese ganze Information, die versuche ich zu sammeln, zu strukturieren und so komisch das klingen mag, versuche ich auszuprobieren. Ich lege die eben halt hin, so wie auch in diesem Gespräch. Und so versuche ich dann zu verknüpfen und wie ein guter Komiker, der sein Programm immer wieder schärft und ausprobiert in kleinen Stand-up-Clubs oder sonstiges, versuche ich das auch zu machen. Also ich sauge so viel wie möglich auf und alles, wo ich merke von, hey, da habe ich gar keine Ahnung von, da bin ich nicht peinlich berührt, sondern entweder frage ich die Person direkt oder ich google das und bilde mir ein Bild, probiere das aus gewissermaßen, erprobe das und dann kriege ich auch sehr häufig Korrekturen. Und dann sage ich danke, dass du mir geholfen hast, danke, dass du mir gezeigt hast, dass ich auf dem Holzweg bin. Und das ist eigentlich meine Inspirationsquelle. Gespräche, googeln, sprechen, Erfahrung sammeln.
Ja, so ein bisschen so ein agiler Cycle eigentlich, ne? Irgendwie Test, Measure, Learn.
Genau.
Ja, cool. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst und für das spannende Gespräch.
Danke auch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne.